Wir beraten heute noch einmal über das Wachstumschancengesetz auf der Grundlage unserer Einigung im Vermittlungsausschuss. Man sieht heute wieder, Gesetze, die in den Vermittlungsausschuss gehen, kommen da auch wieder raus. Und sie kommen sogar oft besser raus, als sie hineingegangen sind.
Es kam, wer hätte es gedacht?
Naja, offensichtlich Manuela Schwesig, derzeit Bundesratspräsidentin und Vorsitzende des Vermittlungsausschusses. Die haben wir ja gerade gehört. Zumindest hat sie es vorausgesehen, dass es anders kommt als gedacht.
War ja auch ein wenig kompliziert, allein schon der Name Wachstumschancengesetz.
Das ist doch noch gar nichts. Das ist doch nur, wie sagst du immer so schön, Vulgo für, Achtung, Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness.
Ja, wieso einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Es sollte vor allem eines sein, nämlich ein Entlastungspaket für die schwächelnde Wirtschaft.
Denn die hat ja letzthin etwas nachgelassen.
Und es wurde lange drüber gestritten, verhandelt, taktiert. Die Länder wollten was anderes als der Bund. Das ist ja eigentlich nichts Neues. Die Union wollte was anderes als die Ampel. Auch das ist eigentlich nichts Neues. Und dann noch der Streit um die Vergünstigung beim Agrardiesel.
Die ja so eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Wachstumschancengesetz zu tun hatte.
Nee.
Und schließlich gab es ja jetzt auch nicht die ursprünglich geplanten fast 7 Milliarden Euro Entlastungen, sondern eben nur schlappe 3,2 Milliarden.
Naja, immerhin. Und immerhin haben wir jetzt überhaupt mal ein Gesetz. Also ich meine ein Wachstumschancengesetz, so muss man es ja sagen. Und damit ein bisschen Planungssicherheit und vielleicht auch so eine Art Energy Drink für Unternehmen.
Aber so ein Booster wird es wohl nicht mehr werden.
Und was vom Gesetzentwurf übrig blieb, darüber reden wir heute in unserer neuen Podcast-Folge.
Die erste übrigens nach dem Osterhasen.
Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast mit Constanze Elter und Carsten Fleckenstein.
Ja, Wachstumschancengesetz, jetzt ist es also da. Gerade rechtzeitig noch vor Ostern hat es die Kurve gekriegt. Hat ja auch gar nicht so lange gedauert.
Nö, so gar nicht.
So mancher dachte zum Jahreswechsel oder schon vorher, das kommt nie. Das Gesetz selbst ist als Impuls für Wachstum und Investitionen gedacht. Der Plan der Bundesregierung, Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen und den Standort Deutschland zu stärken. Ich begrüße dazu im Studio Constanze Elter.
Ist klar.
Ja, ist doch immer wieder schön, wenn ich auf dich als Steuerjournalistin zurückgreifen kann.
Bin schon
kann.
Die ganze Zeit hier.
Ach so. Ja, und du hast dich vor allen Dingen nicht nur ins Studio gestellt, sondern auch mit dem Gesetz beschäftigt. Was sind denn so die Kernelemente?
Also willst du jetzt den Longplayer oder die Shorts?
Naja, vielleicht erstmal so einen groben Überblick.
Über das, was noch übrig geblieben ist.
Ja.
Also erstmal so ein paar Stichpunkte mal so hingeworfen. Degressive Abschreibung, höhere Sonderabschreibung, erweiterter Verlustvortrag, Pflicht zur E-Rechnung ab 2025 für alle Unternehmen. Anhebung diverser Grenzen für EÜR, Ist-Versteuerung und geringerer Bürokratieaufwand für Kleinunternehmer. Aber es ist eben auch vieles rausgeflogen auf dem Weg zum Gesetz oder in andere Gesetze umgepackt worden.
Und mit den Details befassen wir uns im Laufe dieser Folge noch, vielleicht mit allen sogar.
Gucken wir mal.
Schauen wir mal. Auf jeden Fall, es gab einen langen und zähen Kampf mit teilweise unfairem Schlagabtausch zwischen Ampelkoalition und der Union bzw. den Ländern im Bundesrat. Das Ganze ging über mehrere Runden, bis das Gesetz endlich in Kraft treten konnte.
Ein Kampf, der natürlich in der Vorbereitung ein gewisses Maß an Training nötig machte.
Am Samstag.
Bundesfinanzminister Christian Lindner geht im Juli 2023 mit dem Referentenentwurf in der Trainingstasche in die Halle. Auf dem Programm stehen Konditions-, Kraft- und Techniktraining.
Wir sind hier live vor Ort im Trainingslager und da sehen wir auch schon Christian Lindner, wie er am Trainieren ist. Der Sandsack hat's da auch nicht leicht. Da haut Lindner die ersten Geraden raus mit einer gewinnunabhängigen Investitionsprämie für Klimaschutz und lässt gleich noch zwei Dubletten folgen. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Wir können uns, glaube ich, auf einen schönen Kampf freuen. Zurück ins Studio.
Und diese Dubletten sind zum einen die Änderungen beim Verlustabzug sowie die Anhebung der GWG-Grenze und zum anderen verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten sowie der Abbau von diversen Erklärungspflichten bei der Umsatzsteuer. Lindner will damit, so sagt sein Promoter, die Liquiditätssituation der Unternehmen verbessern und Impulse setzen, damit Firmen dauerhaft mehr investieren und mit unternehmerischem Mut Innovationen wagen können.
Ob der Trainingseffekt langt oder dem Titelverteidiger schon im Vorfeld die Puste ausgeht, wird sich zeigen. Ein Champion ohne Puste, das würde sogar den Aufbaugegner im Vorkampf freuen, denn auf diesen trifft die Ampel als nächstes.
Im Sparring.
Der Ort, wo das Sparring stattfindet, ist gediegen. Schloss Meseberg, Ende August. Die Atmosphäre spannungsgeladen. Jetzt wird sich zeigen, ob sich das erste Training bewährt hat.
Netter Versuch mit der Investitionsprämie, doch dem Rest der Ampelkoalition ist das nicht genug. Daher geht's jetzt über in die Halb- und Nahdistanz. Da bieten sich noch schlagkräftigere Kombinationen an. Auf Jab Cross folgen jetzt auch schön platzierte Haken und Uppercuts.
Und die zeigen sich in Form von nun 4 möglichen Förderanträgen bei der Klimaschutzinvestitionsprämie. Abschreibungen für kleinere Unternehmen, das ist ja eine tolle Sache. Aber der Rest soll auch was davon haben. Die degressive Abschreibung für Wirtschaftsgüter soll ein Comeback feiern.
Also eine Wiederholung in der Technik. Von diesem Punch ist aber niemand so recht beeindruckt. Man einigt sich darauf, ihn im Titelkampf auch nicht voll einzusetzen. 20%, das muss reichen. Weitere Strategien hat die Ampel natürlich im Repertoire.
Zum Beispiel den Verlustvortrag. Der soll sich auf eine längere Zeit ausdehnen dürfen als vom Finanzminister ursprünglich geplant. An manchen Stellen läuft es beim Sparring also noch etwas unrund. Hier und da ist man sich nicht immer einig.
Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben.
Es ist dann so, dass wir schon uns vorgenommen haben, dass das geräuschloser stattfindet. Und dazu haben wir dann technische Möglichkeiten, wo das Hämmern und Klopfen stattfindet, aber weniger laut bei Ihnen ankommt.
Das könnte alles noch etwas geräuschärmer vonstatten gehen, denn bald kommt
der Aufbaukampf.
Und zwar im Bundestag. Inzwischen schreiben wir Oktober, ein warmer Freitag im Herbst. Wachstumschancengesetz, erste Lesung.
Und der Titelverteidiger geht hier zuversichtlich in diesen Vorkampf. Er agiert flüssig aus der Deckung heraus und startet gleich mal mit einem überraschenden und präzisen Jab, der den Aufbaugegner kurz aus dem Konzept bringt. Das nutzt er und setzt gleich nach mit einem rechten Cross, gefolgt von einer schönen Links-Rechts-Kombination, die den Kontrahenten endgültig in die Defensive zwingt. Das Training hat sich wohl gelohnt. Das lässt auch auf einen interessanten Titelkampf hoffen.
Und ab damit in die Ausschüsse und in den Bundesrat.
Der Titelkampf Runde 1.
In der roten Ecke steht der Titelverteidiger, die Ampelkoalition, ein bekannter Rechtsausleger. Trotz Training scheint sie aber hier noch nicht so ganz in Form. Vielleicht täuscht aber auch der Eindruck. Und in der blauen Ecke der Herausforderer, der Bundesrat, hier auch mit den unionsgeführten Ländern. Das sind gefährliche Linksausleger, die neigen ab und an auch zu üblen Tiefschlägen und klammern gerne, besonders bei tradierten Subventionen. Und da ertönt auch schon der Gong und der Tanz der Fäuste beginnt. Beide Boxer zeigen Respekt, doch das Abtasten wird schnell intensiver. Hier kommt's auf die Beinarbeit an. Der Herausforderer macht aber gleich mal ordentlich Druck und zeigt deutlich, dass er nicht spielen will und holt mit einem Schwinger aus. Er will wohl gleich jeden Ansatz im Keim ersticken.
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 15, Entwurf eines Wachstumschancengesetzes. Hierzu liegen uns eine Reihe von Wortmeldungen vor.
Wie Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD andeutet, der Bundesrat äußert sich umfangreich zum geplanten Wachstumschancengesetz. Grundsätzlich sei ja nichts dagegen zu sagen, bessere Rahmenbedingungen für mehr Wachstum, Investitionen und Innovationen auch zum Klimaschutz zu schaffen. Aber wer soll das bezahlen? Die Länder? Die Kommunen? Finanzielle Belastungen zwischen 4,4 und 7 Milliarden Euro jährlich werden beklagt. Demnach müssen fast 2/3 der geplanten steuerlichen Vorschläge Länder und Gemeinden tragen.
Das war eine heftige Attacke. Schöne, schnelle Rechts-Links-Kombinationen gefolgt von Haken und Uppercuts. Ja, da geht der Titelverteidiger zurecht in die Doppeldeckung und muss sich in die Ecke drängen lassen. Und es sieht auch nicht so aus, als ob der Herausforderer schon bereit ist, von seinem Angriff abzulassen. Mal sehen, wie die Ampel da wieder rauskommt.
Damit nicht genug. Das Herzstück des Wachstumschancengesetzes, die neue Klimaschutzinvestitionsprämie, wird als zu verwaltungsaufwendig und bürokratisch gebasht. Allein hier fordert der Bundesrat mehr als 40 Änderungen ein. Fun Fact am Rande: Der Bundesrat kritisiert auch, dass ein Großteil der geplanten steuerlichen Änderungen nicht oder nur teilweise mit den IT-Systemen der Steuerverwaltung kompatibel ist. Ein digitalisierter Vollzug sei damit teils auf Dauer nicht möglich.
Oh, das hat gesessen. Da hat der Herausforderer mit ordentlichen Kombinationen ausgeteilt. Und jetzt setzt er am Ende noch einen sauberen Haken. Der Titelverteidiger taumelt und stolpert noch über seine eigenen Füße und fällt. Nein! Ah, da kann er von Glück sagen, dass er nicht angezählt wurde. Der Gong hat ihn gerettet. Er rappelt sich wieder auf. Die Kontrahenten gehen in ihre Ecken und jetzt erst mal erholen, im wahrsten Sinne des Wortes, von diesem Schreck.
Fest steht, die erste Runde geht klar an die Länder. Die Bundesregierung verfasst eine Gegenäußerung und reicht diese in die bereits laufenden Bundestagsberatungen nach. To be continued. Da muss nachgebessert werden. Es ist Mitte November. Es ist kühl geworden in Berlin. Im Bundestag steht das Wachstumschancengesetz auf der Tagesordnung. Aber der Entwurf hat erneut sein Aussehen verändert. Klar ist, die Koalition muss dem Bundesrat entgegenkommen. Ansonsten droht ein komplettes Scheitern des Gesetzes. Änderungen gibt es vor allem bei der Klimaschutzinvestitionsprämie, bei der Sonderabschreibung sowie beim Verlustvortrag. Der Bundestag verabschiedet den Gesetzentwurf nach zweiter und dritter Lesung.
Der Titelkampf Runde 2.
Die Pause wurde genutzt, jetzt also der Strategiewechsel der Ampel. Überraschend, die Auslage wurde gewechselt, auch das Tempo wird jetzt eindeutig von ihr diktiert. Und es sieht gar nicht schlecht aus für den Titelverteidiger. Elegant, wie er hier aus der Deckung herausboxt, ob der Auslagenwechsel eine Finte ist. Auf jeden Fall können hier Punkte gut gemacht werden. Der Herausforderer kassiert deutlich. Oh, nach diesem Schwinge schwankt er jetzt auch noch augenscheinlich. Er hat klar zu kämpfen und muss sich auf die neue Situation einstellen. Das Blatt hat sich scheinbar gewendet. Alles wieder offen.
Gewonnen hat die Ampelkoalition damit aber noch gar nichts.
Der Titelkampf Runde 3.
Eine Woche später im Bundesrat. Inzwischen ist es Dezember. Die Länder sind sehr deutlich. Das Wachstumschancengesetz muss grundlegend überarbeitet werden. Die zahlreichen Änderungsvorschläge des Bundesrats seien nur punktuell übernommen worden. Deswegen so nicht. Ab damit in den Vermittlungsausschuss. Und jetzt beginnt nicht nur das Warten aufs Christkind, sondern auch auf den Vermittlungsausschuss. Termin für die nächste Runde völlig unbekannt.
Der Titelkampf Runde 4.
Und es wird Weihnachten, Silvester, Neujahr. Der Januar geht vorbei, immer noch kein Vermittlungsausschuss, aber dann, am 21. Februar, kommt das Gremium von Bundestag und Bundesrat zusammen und nimmt mit den Stimmen der Ampelparteien einen Kompromiss an, dem die Union nicht zustimmt. Fast noch wichtiger, das ursprüngliche Herzstück des Gesetzentwurfs, die Klimaschutzinvestitionsprämie, ist endgültig raus aus dem Spiel, gestrichen.
Tja, mit diesem eigentlich guten Punch konnte der Titelverteidiger dennoch nicht punkten. Jeder Versuch, einen Treffer zu landen, wurde durch Konterschläge des Herausforderers vereitelt. Vielleicht lag's an der Technik, vielleicht an der Kraft. Das war jedenfalls kein Doppelwumms. Für künftige Kämpfe kann man sich den wohl sparen.
Der Bundestag stimmt 2 Tage später ebenfalls für den erneut geänderten Entwurf. Die Union jedoch macht das Votum der von ihr mitregierten Länder im Bundesrat weiterhin von ganz anderen Punkten abhängig. Zum Beispiel davon, dass die Regierung geplante Kürzungen bei den Agrardieselsubventionen zurücknimmt.
Wham, low blow, das ging 1A unter die Gürtellinie. Da werden die Ringrichter mit Sicherheit einen Punkt abziehen. Die Union sollte das nicht öfter machen, wenn sie nicht disqualifiziert werden will. Das hätte auch kurz vor Rundenende nicht sein müssen. Diese Runde ging dann technisch wohl an die Ampel.
Weiter geht's im Bundesrat in die wahrscheinlich entscheidende Runde.
Der Titelkampf Runde 5.
Nach 4 Wochen Spannung, Gerüchten und inoffiziellen Verhandlungen ist es am 22. März soweit. Der Bundesrat bestätigt das Vermittlungsergebnis ebenfalls. Das Wachstumschancengesetz kann in Kraft treten. Sieg nach Punkten. Oder doch nicht? Immerhin, die Ampel signalisiert kurz vor der Abstimmung im Bundesrat Entgegenkommen in Sachen Entlastungen für Landwirte. In einer schriftlichen Protokollerklärung sichert die Koalition die, Zitat, zügige Umsetzung neuer Entlastungen für die Agrarbranche zu.
Ein schöner Kampf, ausgeglichen. Die Schlaggeschwindigkeit, Beinarbeit und Präzision beider Fighter war beeindruckend, während sie im Ring ihre Dominanz etablieren wollten. Im Großen und Ganzen ein relativ fairer Kampf mit wenigen Fouls, aber leider ohne Sieger. Beide Fighter werden natürlich den Sieg für sich beanspruchen, aber die Ringrichter sind klar in ihrem Urteil und bewerten den Kampf mit einem Draw, einem Unentschieden. Das wird dann wohl nicht der letzte Kampf gewesen sein.
Und das ist das Endergebnis nach Punkten.
27. März 2024, Verkündung im Bundesgesetzblatt. Bundesgesetzblatt Teil 1, ausgegeben zu Bonn am 27. März 2024. Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness. Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen. Änderung des Einkommenssteuergesetzes. Änderung der Einkommenssteuerdurchführungsverordnung. Änderung des Außensteuergesetzes. Änderung des Umwandlungssteuergesetzes. Änderung der Abgabenordnung.
Änderung des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung. Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes. Änderung des Körperschaftssteuergesetzes. Änderung des Gewerbesteuergesetzes.
Jo, das war mal ein Spektakel. Klingt nach einer ganzen Menge Holz, aber ist es das auch? Was ist jetzt eigentlich übrig geblieben?
Ja, kommen wir mal zu den ganzen Details, die wir anfangs angekündigt haben. In der Tat haben wir jetzt nur noch eine abgespeckte Variante, zum Teil wegen der Löcher im Bundeshaushalt, der finanziell enormen Belastungen für Länder und Kommunen, zum Teil aber auch wegen des Widerstands der Union, haben wir ja gerade gehört.
Es ist aber trotzdem noch einiges übrig geblieben, über das es sich zu reden lohnt. Nochmal Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und derzeit Präsidentin des Bundesrates.
Mit dem vorgeschlagenen Änderung führt das Wachstumschancengesetz zur Entlastung für die Wirtschaft von 3,2 Milliarden Euro. Das Vermittlungsergebnis sieht im Vergleich zum ursprünglichen Beschluss des Bundestages Änderungen bei den Neuregelungen im Einkommensteuerrecht und Umsatzsteuerrecht vor. Die ursprünglich geplante Klimaschutzinvestitionsprämie ist gestrichen worden, ebenso die geplanten neuen Mitteilungspflichten bei der Nutzung bestimmter steuerlicher Möglichkeiten der sogenannten innerstaatlichen Steuergestaltung. Die wichtigsten Entlastungen sind steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten.
Stopp, darüber würde ich gern als erstes reden. Also über die Entlastungen in Form von Abschreibungen. Da sind verschiedene Neuregelungen geschaffen worden, zum einen für Unternehmen, zum anderen für den Wohnungsbau.
Ja, zum Beispiel die degressive Abschreibung. Die wurde nämlich in den vergangenen Jahren abgeschafft, dann wieder eingeführt, schließlich erneut abgeschafft. Doch damit nicht genug. Während ihrer Lebenszeit wurde sie direkt mehrfach verändert. Dann, nachdem sie ja eigentlich schon längst quasi in der Kiste war, kam die Corona-Pandemie und die degressive Abschreibung feierte ein Comeback. Allerdings wieder einmal befristet von 2020 bis 2022. Und nun, mit dem Wachstumschancengesetz, kommt die degressive Abschreibung noch einmal zurück. Die ist im Vergleich zur linearen Abschreibung vor allen Dingen in den ersten Jahren deutlich vorteilhafter, klar, weil dadurch höhere Ausgaben in den ersten Abschreibungsjahren geltend gemacht werden können.
Also erhofft man sich dadurch, Investitionen zu fördern.
Genau, sie ist aber wieder mal befristet. Das heißt, Unternehmer können die Variante degressive Abschreibung für alle beweglichen Wirtschaftsgüter nutzen, die sie zwischen dem 1. April dieses Jahres und dem 31. Dezember 2024 kaufen. Die Höhe der degressiven AFA beträgt das Doppelte der linearen AFA, aber maximal 20%.
Aber das taugt ja für große und kleine Unternehmen gleichermaßen.
Ja.
Gibt es denn auch speziell was für kleinere Firmen?
Ja, das trifft vor allen Dingen für die Sonderabschreibung zu. Die gibt's ja schon, die ist nicht neu eingeführt worden, aber die wird erhöht und zwar rückwirkend zum 1. Januar 2024. Und diese Sonderabschreibung dürfen ja bekanntermaßen nur kleinere Unternehmen in Anspruch nehmen, also diejenigen, die einen Gewinn bis zu 200.000 Euro im Vorjahr erwirtschaftet haben. Die können diese Sonderabschreibung zusätzlich zur normalen Abschreibung geltend machen. Bisher waren das 20% und jetzt sind es 40%.
Wo wir da gerade bei den Abschreibungen sind, binden wir das Thema doch ab und switchen kurz rüber zum Wohnungsbau.
Ja, dann das können wir gerne tun, weil auch hier die degressive Abschreibung eingeführt worden ist. Und zwar für Wohnungsneubauten. Die liegt da bei 5%. Das sollte ursprünglich ein bisschen mehr sein, nämlich 6%. Aber auch da hat das lange Verfahren etwas angefressen oder aufgefressen von der degressiven Abschreibung
aber,
oder von den geplanten Regelungen.
Aber kommt die denn dann wenigstens um zu bleiben?
Naja, zumindest bleibt sie etwas länger, sagen wir es mal so. Ne? Also nicht nur bis Ende dieses Jahres, sondern sie gilt für Wohngebäude, deren Baubeginn zwischen dem 1. Oktober vergangenen Jahres, also 2023, und dem 30. September 2029 lag bzw. liegt. Wenn du das Haus quasi fertig kaufst, dann muss der Kaufvertrag in diesem Zeitraum liegen. Und wenn wir noch kurz bei den Immobilien bleiben, da gibt's auch noch was Neues im Punkto Sonderabschreibungen für Mietwohnungsneubau. Hier wird die Grenze bei den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angehoben und zwar von bislang 4.800 auf 5.200 Euro je Quadratmeter Wohnfläche. Und auch die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibung steigt und zwar auf maximal 4.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche.
Also alles Regelungen, die Impulse für die Baubranche setzen sollen, der geht's ja auch gerade richtig schlecht.
Das ist zumindest der Plan. Also ich meine, das mit den Impulsen.
Die verbesserten Abschreibungsbedingungen, das war ein Punkt im Bemühen um mehr Liquidität für Unternehmen. Mehr Möglichkeiten zum Verrechnen von Verlusten war ein anderer. Was genau ist denn davon geblieben?
Naja, ein bisschen, ein wenig. Also gucken wir erstmal auf den Verlustvortrag. In den Jahren bis einschließlich 2027 greifen neue Steuerregelungen
also,
beim Verlustvortrag.
Also wieder nur eine vorübergehende Verbesserung.
Ja, also befristet halt, ne? Wieder mal. Also der Verlustvortrag, der ist ja schon möglich, wenn in den letzten 3 Jahren vor dem Jahr, in dem der Verlust entstanden ist, keine positiven Einkünfte erzielt wurden. So, jetzt ist man hingegangen und hat das ein wenig erweitert. Und zwar kann jetzt der Verlustvortrag, der über 1 Million Euro bzw. 2 Millionen Euro bei Ehepaaren liegt, der kann nun im nächsten Jahr in Höhe von maximal 70% des Gesamtbetrags der Einkünfte abgezogen werden. Bislang waren das 60%. Bis zu diesem Sockelbetrag ist der Verlustvortrag unbeschränkt möglich. Die befristeten Erweiterungen des Verlustvortrags, sie gelten übrigens auch für die Körperschaftssteuer, das nur so am Rande. Aber ich habe ja gesagt, es ist nur ein bisschen geblieben, weil ursprünglich war ja auch geplant, einen erweiterten Verlust Rücktrag dauerhaft einzuführen. Und das ist ersatzlos gestrichen worden.
Das nenne ich mal einen Verlust im wahrsten Sinne des Wortes.
In der Tat.
Vielleicht kommen wir lieber zurück, nochmal zurück zu den Verbesserungen. Was gibt's da noch?
Ja, da haben wir noch ein bisschen was. Und zwar haben wir da zum einen die Thesaurierungsbegünstigungen. Die wurde durch verschiedene Regelungen verbessert. Also die Vorgaben dafür, dass Gewinne, die reinvestiert werden, geringer besteuert werden können. So wird unter anderem der begünstigungsfähige Gewinn um die gezahlte Gewerbesteuer und die Beträge, die zur Zahlung der Einkommensteuer entnommen werden, erhöht. Damit hat man dann künftig ein höheres Thesaurierungsvolumen zur Verfügung.
Es war ja im Verlauf viel davon die Rede, Unternehmen und vor allem kleinere Betriebe von der Bürokratie zu entlasten. Ich bin ja immer ein Fan davon.
Ja, wenn nicht. Ne?
Aber was ist denn davon geblieben?
Bei der Buchführungspflicht wurden wieder einmal die Umsatz- und Gewinngrenzen erhöht. Das heißt, Unternehmer dürfen länger als bislang auf die EÖR zurückgreifen. Und bei der Umsatzsteuer ist unter anderem der Schwellenwert für Voranmeldung und Vorauszahlung angehoben worden.
Und das bedeutet?
Naja, dass du jetzt erst zur Voranmeldung verpflichtet bist, wenn die Umsatzsteuer im vorangegangenen Jahr sich auf mehr als 2000 Euro belaufen hat. Das war bislang ein Tausender.
Drunter muss also nur die Umsatzsteuerjahreserklärung gemacht werden,
ganz
oder?
Ganz genau. Ja. Und Kleinunternehmer, um das da auch noch kurz mit reinzupacken, die müssen ab 2024 grundsätzlich gar keine Umsatzsteuererklärung mehr abgeben. Auch da ein bisschen bürokratische Erleichterung. Und übrigens, wo wir es gerade von der Umsatzsteuer haben, die Grenze für die Ist-Besteuerung.
Also dafür, dass Unternehmer die Umsatzsteuer erst dann an das Finanzamt abführen müssen, wenn die Kunden ihre Rechnungen beglichen haben.
Also das heißt ja auch offiziell Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten, um das auch nochmal fallen zu lassen. Diese Ist-Versteuerung, die dürfen Unternehmer künftig nun bis zu einem Gesamtumsatz, also auf das Vorjahr betrachtet, bis zu 800.000 Euro nutzen.
Also ein weiterer Liquiditätsvorteil, den Freiberufler übrigens unabhängig von allen Grenzen, also immer in Anspruch nehmen dürfen, haben wir auch mal eine Folge dazu gemacht. Die Episode verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. So, was kommt jetzt noch? Da fehlt ja noch was ganz, ganz Wichtiges.
Ja, ganz, 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 ganz wichtig. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Im B2B-Bereich, wie es so schön heißt, kommt ab 2025 die Pflicht zur elektronischen Rechnung, also zur E-Rechnung.
Und mehr sagen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Da machen wir nämlich nochmal eine ganze Folge dazu. Abonniert einfach den Podcast, dann erfahrt ihr als Erste, wann die Episode zur E-Rechnung erscheint.
Aber wir haben noch so ein paar Kleinigkeiten, die das Wachstumschancengesetz auch noch im Gepäck hat.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel wird die Freigrenze für Geschenke an Geschäftspartner an die gestiegenen Kosten angepasst und erhöht, und zwar auf 50 Euro pro Beschenkten und pro Jahr. Bei der Rentenbesteuerung wurde der Übergangszeitraum verlängert. Die Übergangsphase sollte ja eigentlich 2040 enden.
Heißt, wer ab diesem Zeitpunkt in Rente geht, sollte die komplette Rente versteuern müssen.
Diese Frist wurde nun deutlich nach hinten verschoben. Die komplette nachgelagerte Besteuerung der gesetzlichen Altersrente beginnt nun erst 2058.
Ja, dann danke erstmal bis dahin. Und ein paar Regelungen, die ursprünglich im Wachstumschancengesetz standen, haben schon zum Jahreswechsel eine neue Heimat gefunden. Mehr dazu in unserer
Faktenbox. Ein gefühltes ewiges Hin und Her, vor und zurück beim Wachstumschancengesetz. Das hätte beinahe dazu geführt, dass diverse dringende Änderungen nicht pünktlich im neuen Jahr angekommen wären. Aber eben nur beinahe, denn Mitte Dezember gab es für einige Regelungen eine Einparkhilfe und einen Parkplatz im Kreditzweitmarktförderungsgesetz. Dieses wurde zum Omnibusgesetz, wie so manches Gesetz, das kurz vor Jahresende in Kraft tritt, mit steuerlichen Neuregelungen in unterschiedlichsten Rechtsgebieten. Direkt mehrere Sitze belegten Rechtsänderungen im Zusammenhang mit der Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Das MOPEC ist Anfang 2024 in Kraft getreten, weswegen unter anderem auch die Abgabenordnung und das Erbschaftssteuergesetz angepasst werden mussten. Außerdem mit an Bord im Kreditzweitmarktförderungsgesetz Anpassungen der Zinsschranke an die Vorgaben der Anti-Tax Avoidance Directive der Europäischen Union, kurz ATAD. Die EU-Richtlinie soll Gewinnverlagerungen verhindern. Laut Richtlinie musste die bisherige Zinsabzugsbeschränkung im Einkommen- und Körperschaftssteuergesetz bis spätestens Ende vergangenen Jahres, an die Vorgaben der ATAD angepasst werden. In der letzten Reihe fährt dann noch eine Steuerentlastung im Omnibusgesetz mit. Denn die Besteuerung der Dezemberhilfe wird gestrichen. Damals hatte der Bund die Kosten für den Abschlag für Gas und Wärme übernommen, um Haushalte bei den hohen Energiepreisen zu entlasten. Besserverdienende sollten für diese Dezemberhilfe eigentlich Steuern zahlen. Dies fällt nun weg.
Aus dem Wachstumschancengesetz ist aber auch einiges endgültig rausgeflogen. Nicht nur die Investitionsprämie für Klimaschutz ist gestrichen worden, sondern auch die geplante neue Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wird nicht angehoben, bleibt alles so, wie es ist. Das wurde im Vermittlungsausschuss genauso gekippt wie die geplanten Verbesserungen bei der Poolabschreibung. Auch wird es erstmal keine höhere Freigrenze für Betriebsveranstaltungen geben. Und ja, auch das noch, die Verpflegungspauschalen für Dienstreisen bleiben vorerst ebenfalls gleich niedrig, kann man sagen.
So, wir haben uns an den Änderungen des Wachstumschancengesetzes im wahrsten Sinne des Wortes abgekämpft. Normalerweise fassen wir das Thema an diesem Punkt nochmal kurz zusammen. Ich würde mal sagen, das lassen wir, weil das jetzt durchaus eine schwierige und langwierige Aufgabe sein könnte. Daher schaut gerne mal bei uns in der Fachliteratur vorbei, zum Beispiel im Kompaktwissen Beratungspraxis zum Wachstumschancengesetz oder auch auf unserer Landingpage E-Rechnung unter datev.de/E-Rechnung.
Tja, so vieles kam mit dem Wachstumschancengesetz und so vieles aber auch nicht. Das wäre meine Kurzzusammenfassung.
Was noch schade ist, erfahrt ihr jetzt in der Rubrik.
Neues aus Paragrafenland.
Die vom Bundestag beschlossenen umfassenden Änderungen des Online-Zugangsgesetzes sind im Bundesrat durchgefallen. Auch der Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses blieb ohne die erforderliche Mehrheit. Damit bleiben die Fortschritte bei der digitalen Verwaltung erstmal aus. Mit dem sogenannten OZG 2.0 hätte die öffentliche Verwaltung digitaler werden sollen. Neben einheitlichen Standards hätte dies vor allem den Einsatz von Open-Source-Software in Behörden bedeutet. Zu den weiteren Vorgaben sollten Nutzerfreundlichkeit, Barrierefreiheit und das Recht, digitale Leistungen einzuklagen gehören. Nach den Vorstellungen des Gesetzgebers sollte das OZG 2.0 die Bund-ID stärken. Außerdem sollten Bürgerinnen und Bürger über ein Datenschutz-Cockpit Einblick in abgerufene Daten erhalten. Allerdings hätten die Vorschriften nur für Bundesleistungen gelten sollen. Nach Einschätzung von Experten und Datenschützern bestand zudem deutlicher Spielraum für Verbesserungen.
Und nächste Woche das Interview.
Wir reden mit Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg, ehemaliger Wirtschaftsweiser und ehrenamtlicher Berater von Bundesfinanzminister Christian Lindner.
Über geschrumpfte Wachstumsförderung, Haushaltslöcher und Wunsch und Wirklichkeit in der Politik.
Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast.
Ihr könnt uns gerne abonnieren, aber auch teilen, also weiterempfehlen. Und bitte bewertet uns doch im Podcatcher eurer Wahl.
Und nicht vergessen, bei Spotify mit einer Geraden auf die Glocke hauen. Dann werdet ihr über jede neue Folge direkt informiert.
Und bei Apple könnt ihr den Punktrichter spielen und uns 5 Sternchen geben, bitteschön. Und gerne auch einen Kommentar schreiben, wenn es euch gefallen hat.
Und beim Schreiben bitte vorher die Boxhandschuhe ausziehen, dann geht's auch besser mit dem Schreiben. Das geht übrigens unter podcast@datev.de.
Ja, oder vielleicht wollt ihr auch mal Kommentator spielen, dann gerne unter der Telefonnummer 0800 082 6782 anrufen und uns eure Fragen stellen und eure Meinung sagen, aber bitte nicht zu laut. Ich bin Constanze Elter.
Und ich bin Carsten Fleckenstein.
Wir wünschen euch eine gute Zeit.
Bleibt optimistisch.
Und hört wieder rein.
Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast.
Also ich hätte es ja mal lustig gefunden, wenn die Ampel und die Union wirklich in den Ring gestiegen wären und geboxt hätten. So Habeck gegen Merz oder so.
Wer von den beiden ist eigentlich größer?
Ich glaube Merz, der ist der größte von
allen. Der haut dann immer so von oben drauf. Ne? Aber ich glaube ja, beziehungsweise ich habe ja jetzt gelernt, dass Christian Lindner von den drei Selfie-Fotografen der größte ist. Ne?
Ja, dann haben sie bestimmt eine Kiste unter die Füße gestellt. Ja, ich kenne da noch jemanden.
Der eine Kiste unter den Füßen hat?
Ja, gab es damals so einen deutschen Politiker, war auch mal Bundeskanzler.
Ach so, naja, okay. Aber auf jeden Fall hätte der wahrscheinlich nur verbal gewinnen können. Oder aber, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der zu den Punktrichtern hingegangen wäre und gesagt hat, also das stimmt ja nicht. Ne? Wahrscheinlich wären die alle hingegangen und hätten da irgendwie
ja, so die müsste man dann geführt. Die müsste man dann einfach bis zum K.O. boxen lassen. Das ist dann auf jeden Fall eindeutig und da kann auch keiner wieder was dagegen sagen.
Aber die sind doch gar nicht fit genug für sowas. Die bewegen sich doch kaum.
Ja, sitzen halt nur rum im Parlament. Obwohl der